Motivation zum Überwinden ist das Thema. Motivation, ganz allgemein, Motivation zum Überwinden heute für mich. Und im 1. Johannes Kapitel 5, Vers 4, das ist so dieser Basisvers, wo uns zum Ausdruck bringt, wo es heißt, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Motivation zum Überwinden durch den Glauben, denn unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Oder anders ausgedrückt, vom Reichtum der neuen Welt Gottes. Oder wir sind Menschen mit Zukunft. Menschen, die eine Zukunft haben. Ich habe mich neulich mit Martin Rebafka unterhalten. Das ging unter anderem um die Frage nach dem geistlichen Leben. Und wir haben festgestellt, unsere Frömmigkeit, die mag sich in Details anders gestalten. Aber es gibt unverzichtbare Inhalte für uns beide, die wir brauchen, die dazugehören, wenn wir uns als Christen bezeichnen. Und dazu gehört, unser Glaube ist verankert in der Kostbarkeit der neuen Welt Gottes. Wir haben beide ein Ziel vor Augen. Wir haben beide etwas Besseres vor Augen. Und deshalb sagen wir Nein. Nein zu dieser Welt. Um das jetzt natürlich gleich ein bisschen klarzustellen, wenn ich jetzt sage, wir sagen Nein zu dieser Welt, dann geht es darum, Welt, das ist ein Code in der Schrift für eine Macht oder für Mächte, die sich mit ihren Inhalten gegen Gott stellen. Es geht dabei um ein Leben ohne Gott, es geht um die Macht auch der Sünde, es geht um die Macht der Gottlosigkeit, die uns wegziehen will. Es geht nicht darum, die Schönheit dieser Welt zu verachten, eine Rose jetzt irgendwo abzulehnen oder einen Sonnenuntergang, dass man den jetzt nicht mehr bewundern kann oder all die vielen Dinge, die auch schön sind in dieser Welt, die uns aber nicht von Gott wegbringen, sondern eine Rose, die uns vielleicht zu Gott hinbringt, weil wir die Schönheit Gottes und die Majestät Gottes und die Herrlichkeit Gottes in dieser Schöpfung erkennen. Aber wir wollen ein Leben führen und wir sagen Nein, weil wir ein Leben führen wollen, das sich so gestaltet, dass wir mit Freuden einziehen in diese neue Welt Gottes, die auf uns wartet. Das ist unsere Motivation. Was uns antreibt, ist die Wirklichkeit Gottes und die Vorfreude auf die neue Welt Gottes. Die Frage stellt sich, wie sieht weltüberwindender Glaube aus? Wir wollen das an zwei Männern festmachen, an Mose und an Daniel. Und zwar schauen wir da zunächst mal rein, Hebräer Kapitel 11, die Verse 25 bis 27. Hebräer 11 ist das große Glaubenskapitel, wo uns viele Männer aus dem Alten Testament vorgestellt werden, wie sie ihr Ziel vor Augen hatten. Da heißt es, durch Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen und anerkannt war, am Hofe noch länger ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis, Verfolgung und Unterdrückung zu erleiden, anstatt für kurze Zeit das gottlose Leben am Königshof zu genießen oder den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da die Schmach, Schimpf und Schande des Christus und zu ihm zu gehören für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Welt des Königs zu fürchten, die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn, und er gab nicht auf. Also diese Entscheidung, die Mose treffen musste, die war gewaltig. Wenn man jetzt hier so einen Film mal ablaufen könnte, wie Mose so gelebt hätte oder hat, das wäre schon, würde man so einen richtigen Eindruck bekommen. Mose ist ja aufgewachsen am Königshof des Pharao. Dort wurde ihm jeder Wunsch von den Augen abgelesen. Ägypten war das Zentrum der Macht, auch der Schönheit, der fast Gottgleichheit, der Vergnügen, der Bildung, auch Kultur und Feste, Luxus. Sicher war es auch Arbeit, Ernsthaftigkeit, da war Sorge für das Land, da war Politik. Aber er führte ein sehr, 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 sehr angenehmes Leben. Und irgendwann kam der Punkt, wo er sich entscheiden musste, wo die Frage an ihn gerichtet wurde, gehe ich mit Gott und meinem Volk oder bleibe ich in diesem widergöttlichen System, in dem ich aufgewachsen bin. Er kam ja als kleines Baby nach Ägypten, er kannte nichts anderes. Und Kapitel 11 sagt uns, Mose weigerte sich. Er weigerte sich, einen Sohn der Tochter des Pharao zu heißen, das gottlose Leben am Königshof zu genießen und die Schätze Ägyptens anzunehmen. Und er weigerte sich auch zu fürchten vor dem Pharao. Also Mose verwarf Macht und Ruhm und Ehre und alle Privilegien, die man sich so denken kann, und Geld und Wohlstand und Vergnügen, alles, alle Vorrechte, die ein Mensch nur haben kann. Er lehnte alle erdenklichen Vergnügen und Erleichterungen und Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten ab. Er weigerte sich, das moralische, das politische, das philosophische und religiöse Weltbild dieser Kultur von Ägypten anzunehmen. Er hat das abgelehnt. Und warum? Er zog es vor, mit Gott zu gehen. Er zog es vor, mit seinem Volk zu ziehen. Er zog es vor, zu leiden und die Schmach des Christus auf sich zu nehmen. Und warum hat Mose diese Entscheidung getroffen? Woher nahm er die Kraft dazu? Es wird uns dreimal wiederholt, durch Glauben weigerte sich Mose. Durch Glauben entschied er sich für. Und durch Glauben betrachtete er oder hielt er sich an Christus. Und was ist dieser Glaube? In Vers 1 und Vers 6 wird es so eine allgemeine Definition gegeben. Mose weiß, es gibt den wahren, einzigen, lebendigen Gott. Und er wusste um die kostbare, herrliche, zukünftige Welt. Er wusste, wo er hingehört, was seine Heimat ist. Er wusste, ich bin ein Fremdling hier unten auf dieser Erde, auf dieser Welt. Ich bin auf der Wanderschaft in eine herrliche Zukunft hinein. Und durch Glauben bedeutet, dass ich das Unsichtbare ernst nehme. Es ist für mich, wie wenn es sichtbar wäre. So ernst nehme, dass es meine Entscheidung hier unten auf der Erde beeinflusst. Der Blick des Mose in die Zukunft, in die Herrlichkeit Gottes, hat sein Leben verändert, weil er eine noch herrlichere und glorreichere Zukunft hatte. Deshalb konnte er all das Irdische, was er da, was für ihn so schön war, dort in Ägypten, konnte er verlassen. Er hatte was Besseres, als ihm die Welt zu bieten hat. Und Mose wusste, dieser Gott wird mich eines Tages belohnen, weil ich mich an seine Seite stelle. Er wird mich belohnen mit seiner Gegenwart. Er wird mich belohnen mit seiner Gegenwart in einem neuen Himmel, auf einer neuen Erde, in einem neuen Jerusalem. Ich weiß, wohin ich gehe, und diese Belohnung möchte ich festhalten. Die möchte ich erreichen. Mose hatte den Unsichtbaren vor Augen. Glaube schaut auf den unsichtbaren Gott in Jesus Christus. Ob Mose jetzt Jesus sah, weiß ich nicht, ich habe es genau rausgekriegt, aber er wusste viel, 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 viel mehr, als wir manchmal denken. Überhaupt, die Leute aus dem Alten Testament, gerade wenn man Kapitel 11 durchschaut, Abraham und wie sie alle heißen, die wussten viel, viel mehr, als was wir manchmal denken. Wir denken manchmal so, die Armen im Alten Testament, die sind so im Gesetz verhaftet und so weiter und so fort. Nein, nein, die wussten schon, wohin sie gehen. Und der Glaube war es, der sie das tun ließ, was Gott von ihnen wollte. Also all das waren seine Motive, die Zukunft der Herrlichkeit und die Kostbarkeit Gottes und der neuen Welt. Und deshalb zog er mit Israel in die staubige Wüste hinaus. Deshalb konnte er das Gold, das er da sah, das konnte ihn nicht blenden. Deshalb hat Mose mit Freuden alles aufgegeben, denn er war nicht bereit, den Platz an der Sonne in Ägypten einzunehmen. Er war nicht bereit, die Kostbarkeit der zukünftigen Welt zu opfern, aufzugeben. Es war ein Glaube, der die Welt überwunden hat für eine bessere Welt, die er kommen sah und er wusste, das wird Wirklichkeit für mich und darauf freue ich mich. Und das muss unser Glaube sein und deshalb können wir verzichten, weil wir eine herrliche Zukunft haben. Durch Glauben ist diese Welt für uns nicht mehr interessant, einfach nicht mehr attraktiv, weil wir wissen, wir haben was Besseres. Und ein paar Verse vorher steht im gleichen Brief, und das ist ein Hammer, was da steht, Hebräer 10, Vers 34, wo es heißt, ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Das ist Glaube, der weiß, was er besitzt und er mit Freuden loslassen kann, weil er was Besseres hat. Und der Glaube hat Mose das gegeben, was die Leser damals brauchten, in dieser ihrer Situation, in ihrer Verfolgung, in ihrer Not, und wir auch heute brauchen. Einen Glauben, der sich gegen diese Welt entscheidet, weil wir eine bessere Zukunft haben. Und die Trennung von dieser Welt, die beginnt in mir, in meinem Herzen. Das war auch bei Mose so und wird besonders sichtbar bei Daniel. Den wollen wir noch ganz kurz mit hineinnehmen, denn Daniel, weil gerade da zum Ausdruck kommt, wie er sich innerlich gelöst hat. Mose musste ja ausziehen aus der Welt Ägypten. Da kann man sagen, das ist vielleicht noch ein bisschen einfacher. Da war ein krasser Schnitt, ein krasser Cut. Fort, weg bin ich. Und Ägypten blendet mich nicht mehr. Aber Daniel musste leben in der Welt Babylons. Das Gericht Gottes hatte Israel nach Babylon geführt. Und dort war Daniel jetzt berufen, auch von Gott berufen, als höchster Staatsdiener zu leben und Gott treu zu bleiben. In diesem Babylon, in dieser gottlosen, heidnischen Welt. Und Daniel hatte sicherlich einen gewissen Luxus, er hatte sicherlich einen gewissen Wohlstand. Aber auch er war nicht bereit, seine Zukunft der neuen Welt Gottes aufs Spiel zu setzen. Wenn wir in Kapitel 1 hineinschauen, da heißt es in einer Stelle dann, wo Daniel sich weigert und seine Freunde sich weigern, ich esse das, was uns jetzt von dem König vorgesetzt wird, essen wir nicht. Also wie gesagt, Daniel und seine Freunde sind nach Babylon gekommen und der König sucht junge Männer, die fähig sind, in den diplomatischen Dienst einzutreten. Und es wird Daniel also angeboten, zur Führungselite des Staates zu gehören und sie werden ohne Sorgen leben können. Die Zukunft steht ihnen offen im mächtigsten Reich der damaligen Zeit. Aber sie entscheiden sich in dieser Ausbildungszeit, wo sie da stehen, und als man ihnen dieses was vorsetzt, wir essen das einfach nicht, das essen wir nicht, weil es gegen Gottes Gebot ist. Gott will das nicht, dann essen wir das nicht. Ihr Glaube sagt nein, tun wir nicht. Und was jetzt sehr interessant ist und was uns jetzt ganz tief betrifft, oder auch nicht betrifft, weil wir schon älter sind, das waren ganz junge Kerle. Die waren nicht 80, die waren auch nicht 70 oder 60, gereift im Glauben, wenn man so das so sagen will, meinen ja manchmal, sondern die waren 14, 15, 16, so um diesen Dreh rum. Ganz junge Teenager, sitzen nicht mal hier heute Morgen wahrscheinlich. Und ihr seid alle schon älter. Und dieser Daniel und diese Freunde, die mit ihm sind, sagen in diesem Alter, nein, das machen wir nicht. Und sie wissen, dass diese Antwort kann sie am Kopf und Kragen kosten. Zumindest ihre Karriere ist zu Ende, noch bevor sie angefangen hat. Man weiß nicht, was ihnen passiert, vielleicht müssen sie wieder zurück zum Steine klopfen, keine Ahnung. Dann ist es aus, zur Elite der Gesellschaft zu hören. Wenn der König sagt, puh, ihr wollt nicht, weg mit euch. Wir wissen, wie es ausgeht. Daniel und seine Freunde machen das wie Mose. Für sie ist die Schmach, zum Volke Gottes zu gehören und die Zukunft zu wertvoll. Und deshalb essen sie nicht. Gott will es nicht, dann essen wir nicht. Daniel und seine Freunde haben alles verloren. In diesen jungen Jahren das Land verloren. Israel mussten sie raus. Sie haben ihre Eltern verloren. Sie haben den Schutz verloren, sie haben sogar ihren Namen verloren, man hat ihre neue babylonische, heidnische Namen gegeben, haben sie alles ertragen. Aber sie haben eines nicht verloren, ihren Glauben, der in die Zukunft blickt, der in die Zukunft schaut, der weiß, was sie mit diesem Gott haben und der weiß, wo sie hingehen und wie kostbar diese Zukunft für sie ist, was sie gewinnen. Und deshalb sagen sie nein. Deshalb sagen sie nein. Als ich zum Glauben an Jesus Christus kam, da war mein erstes Bekenntnis, da ist ein Gott und diesem Gott will ich gehören und zu seiner Welt. Als ich da am 1. Mai in den Anlagen stand in Stuttgart und die Leute von Gott geredet haben, Zeugnis gegeben haben von Gott, da war das mir klar, Gott gibt es und diesem Gott will ich gehören. Und das Zweite, was mir wichtig war, mit dieser Welt, wo ich herkomme, wo ich gelebt habe, wo ich ganz tief drinnen gesteckt war, mit dieser Welt will ich absolut nichts mehr zu tun haben. Das Leben dieser Welt mit ihren gottlosen Angeboten, das kannte ich bis zum Geht nicht mehr. Das wollte ich nicht mehr. Und die Frage war, wie komme ich raus aus diesem System? Weil eines wusste ich auch. Die Verlockungen dieser Welt sind da und ich brauche irgendetwas, das mir die Kraft gibt. Ich brauche irgendetwas, das mich das verhindert, dass ich da irgendwie wieder abgleite. Und ich fand es super und toll und schön, was Paulus schreibt in Galater 6, Vers 14, wo er sagt, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Zu rühmen und des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Das war meine Chance, mich von den Ketten zu befreien einer Welt, die mich mit ihren Werten und mit ihren Zielen gefangen nehmen will. Ich darf sterben. Das ist die Lösung. Und die Methode der Hinrichtung war meine Kreuzigung mit Christus. Preis den Herrn. Das war die Chance. Ich wollte weg von mir selbst. Ich wollte weg von all dem, was in mir und um mich herum sich gegen Gott stellt. Und das war die Chance. Das Kreuz steht zwischen mir und dieser Welt. Ich bin tot. Und mehr frei sein geht nicht. Ich bin tot einer Welt gegenüber, die verlockend sein kann, die an mir zieht und mich zurückholen will in ein System ohne Gott. Einer Welt, die dem Gegenspieler Gottes gehört und der wie ein brüllender Löwe versucht, mich zu verschlingen. Aber diese Welt hat für mich die Anziehungskraft verloren. Wie gesagt, nicht das Schöne. Wir waren jetzt auch in Urlaub in der Châtel in der Schweiz, am Neuchâteler See, wirklich wunderschön, preis den Herrn, was er wirklich alles Wunderschönes gemacht hat. Aber einer Welt, die mich von Gott wegbringen will, mit ihren Inhalten, mit Christus bin ich der Welt gekreuzigt, getrennt, abgeschnitten, tot. Ich habe eine Zukunft, ich habe eine neue Heimat. Manchmal denkt man, naja, wenn wir von unserer Oma kommen, ja, die ist schon 80 oder 90, ja, die geht jetzt nach Hause. Aber ich habe noch Zeit, ja, ich kann das Leben vielleicht unten noch ein bisschen genießen. Es gilt uns heute und jetzt immer wieder ganz neu, dass wir sagen müssen und entscheiden müssen, ich will in dieser neuen Welt Gottes leben. Dahin bin ich unterwegs, dort will ich hin und dem ordne ich heute mein Leben unter, dass ich die Zukunft nicht verliere, die habe ich im Blick. Glaube bedeutet, mit Christus dieser Welt gekreuzigt zu sein. Wir sind nicht bloß christlich, nicht nur so einfach so ein bisschen anständig, so ein bisschen einfach so, weil man Christus einfach so tut. Das geht viel, viel tiefer, das ist viel, viel mehr. Wir sind mit Christus gekreuzigt, wir sind weg vom Fenster. Wir sind tot gegenüber der philosophischen und gottfeindlichen Welt. Wir sind aber auch tot gegenüber einer scheinheiligen, heuchlerischen, frommen und religiösen Welt, wo wir vielleicht herkommen. Ich komme richtig aus dem Heidentum. Einige von euch kommen aus dem frommen Heidentum. Keine Ahnung, wie man das bezeichnen soll. Wir sind tot gegenüber einer christlichen Religion mit all ihren frommen Sprüchen, die sie auf Lager haben. Und vielleicht müssen wir, oder musst du deiner ganzen christlichen frommen Welt sterben, die du mit dir rumschleppst, um wirklich neu zu begreifen, was es bedeutet, mit Christus zu leben, aufzuerstehen, mit Christus gekreuzigt zu sein und neu zu leben. Wir sind tot gegenüber einer Welt mit ihren Verlockungen zur Rebellion gegen Gott. Wir sind tot gegenüber einer Wissenschaft mit all seinen Erklärungen, die mir Gott immer kleiner und kleiner und kleiner macht und am Ende behauptet, Gott gibt es überhaupt gar nicht. Wir sind tot all den Philosophien, die mich einfangen wollen, um mir neben Jesus, neben Gott noch einen anderen Zugang zum Verständnis der Welt anzubieten. Wir sind tot auch all den Versuchen, Menschen zu trösten, ohne auf den Trost der neuen himmlischen Welt hinzuweisen. Eines Gottes, der alle Tränen abwischen wird, auf eine bessere Zukunft. Und vielleicht müssen wir uns selbst daran erinnern, vollkommener Trost bringt nur die zukünftige Welt. Wir können in dieser Welt nicht alle Nöte und Probleme lösen, auch nicht in unserem Leben, auch nicht in unserer Persönlichkeit und dieser Welt schon gar nicht. Die Bibel kennt auch ein Seufzen, Römer 8, ein Seufzen und Warten auf die Herrlichkeit der neuen Welt Gottes. Wir können durchhalten, wir können das Irdische ertragen, so wie Mose und so wie Daniel. In diesem Blick in die Zukunft hinein, weil wir wissen, es kommt was Wunderbares, Herrliches auf uns zu. Und dieses Durchhalten, das lehrt uns dann auch zu beten. Und wir seufzen, Herr, bitte, bitte komm bald. Mach dem allen ein Ende. Bitte komm bald. Und ich habe festgestellt in meinem Leben, ich dachte manchmal, ich bin radikal. Irgendwie habe ich immer so gedacht. Aber eigentlich war ich und bin ich ganz normal. Es ist eine ganz normale, gesunde Sache, dass Christen diese Welt nicht mehr faszinierend finden, weil sie begeistert sind von der neuen Welt Gottes, die sie haben und die sie begrüßen. Ist was Gesundes, ist was Normales, wenn wir Nein sagen zu bestimmten Dingen, Nein sagen zu bestimmten Verhalten, Nein sagen zu bestimmten ethischen Werten, die die Welt uns vorgibt und an das halten, was Gott uns zeigt. Denn wenn das mit Jesus wahr ist und es ist wahr, und wenn das mit Gott und dem Reich Gottes und der neuen Welt wahr ist und es ist wahr, dann will ich ganz zu dieser Welt gehören. Dann will ich alle Verbindungen abschneiden, was mich von Gott trennen kann. Ich bin tot, preis den Herrn. Dann will ich dieses System oder diesem System der Welt sterben und auferstehen für die neue Welt Gottes. Da will ich leben, da will ich sein, dort gehöre ich hin. So wie Paulus da schreibt und gehen wir nochmal zurück kurz auf den Korintherbrief. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind wir noch in unseren Sünden. Und dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, aber echt. Wenn Jesus nicht lebt, wenn diese Zukunft, das alles nicht stimmt, dann bin ich nicht hier. Dann weiß ich, was Besseres zu tun. Aber weil ich weiß, dass wir morgen nicht tot sind. Und weil ich das glaube und weil ich an Jesus glaube, deshalb verzichte ich auf diese Essen und Trinken, denn morgen sind wir tot Mentalität. Wir sind zwar morgen auch tot, das stimmt, aber wir stehen wieder auf. Und dann sind wir dort, wo ich meine Belohnung kriege, weil ich mich heute an Jesus halte und weil er mir ein größerer Schatz ist als alle Vergnügen, als alles das, was ich in dieser Welt vorfinde. Deshalb, weil mein Schatz Jesus ist, deshalb bin ich bereit zu verzichten. Bereit im Konfliktfall, wo ich wählen muss, wo ich mich entscheiden muss, wo die Versuchung an mich herantritt, mich auf die Seite Jesu und Gottes zu stellen und zu sagen, nein, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin dieser Welt gekreuzigt. Das ist meine Zukunft. Dort gehöre ich hin. Nur eines würde ich nicht mehr machen. Ich würde mich von allem trennen, aber eines würde ich nicht mehr machen. Ich würde heute meiner Frau ein weißes Kleid zur Hochzeit kaufen. Wir haben damals keines gekauft, nicht weil ich geizig war, aber 8 Tage nach unserer Hochzeit wollten wir auf eine Bibelschule und wir waren unterwegs in die Mission. Und warum ein weißes Hochzeitskleid, wenn wir unsere Heimat im Himmel haben? Das würde ich heute nicht mehr machen. Sie hatte schon so viel aufgegeben und sich an mich gebunden, einen Sünder gebunden. Das hätte nicht noch zusätzlich sein müssen. Ich habe meiner Frau vorgeschlagen, dass sie zur Silberhochzeit dann bei unserem Gottesdienst, den wir wieder in der Gemeinde nochmal gefeiert haben, in Weiß erscheinen darf. Aber wollte das einfach nachholen. Aber das wollte sie dann nicht, nicht weil sie beleidigt war. Aber einfach, es war dann nicht mehr angebracht. Ich war weder radikal noch naiv noch weltverachtend. Es ist wichtig, dass wir nicht die Welt verachten. Aber ich hatte einfach den Glauben an einen Gott, der lebt und der auferstanden ist und auf den ich mich freue, zu leben und in die Zukunft hineinzugehen, auf das, was kommt. Wie wird unser Glaube sichtbar, dass wir die Welt überwunden haben, dass wir Fremdlinge sind in dieser Welt, dass wir einfach nicht hierher gehören, das ist nicht unsere Heimat, dass wir Menschen sind, die auf dem Weg zu Gott sind. Wie wird das sichtbar hier und jetzt in unserer Kultur, die manchmal wirklich auch sehr reizvoll ist, sehr attraktiv sein kann. Und das ist für mich immer wieder die Herausforderung, habe ich heute noch einen Glauben, der die Welt überwunden hat? Wird sichtbar, dass ich etwas Besseres habe? Und lebe ich das? Ist das mein Zeugnis im Alltag dieser Welt? Oder laufe ich murrend und knurrend und beißend und stechend durch die Gegend? Passiert mir manchmal. Sehe ich mich auf einer Reise in meine Heimat, zeigt mein Leben in der Praxis, dass ich auf der Wanderschaft bin, in meine eigentliche Heimat, dort, wo ich hingehöre. Oder sitze ich hier unten in dieser Welt und erwarte alles, aber auch radikal alles, das ganze Leben, das ganze Glück in dieser Welt, was hier sich alles für mich anbietet. Oder vielleicht auch nur so ein kleines bisschen, so ein klitzekleines bisschen, das ich brauche, damit ich wenigstens ein kleines bisschen glücklich sein kann. Es ist recht schwer, in dieser westlichen Welt so zu leben, dass etwas sichtbar wird, dass wir nicht hierher gehören. Niemand nimmt uns das Eigentum weg, niemand will mein Leben, niemand will ja eine Entscheidung, entweder musst du dich für Merkel oder für Jesus entscheiden. Ich kann friedlich, ich kann freudig und zufrieden das Leben genießen. Wie zeigt mein Lebensstil heute, dass ich ausgezogen bin auf dem Weg zu Gott hin? Und damals, als wir wirklich gegangen sind und dass wir auch uns auf den Weg gemacht haben, auf die Bibelschule und auch in die Mission, in den vollzeitigen Dienst damals, dazu muss ich auch heute immer noch Ja sagen. Ich muss mich zu dieser Entscheidung damals auch heute noch stellen. Ohne Neid, ohne Bitterkeit, zufrieden, mit Freude, den Blick auf die Belohnung, auf Jesus gerichtet und auf die Welt Gottes. Aber es gibt immer wieder Möglichkeiten, die Gott uns schenkt, deutlich zu machen, wo unsere Heimat ist, wo wir hingehören. Das beginnt schon damit, zum ABC christlichen Lebens, dass wir gerne bereit sind, einander zu vergeben. Dass wir Bitterkeit ablegen. Dass wir auch anderen Christen Raum geben, zu leben und da zu sein. Und selbst auf Rache kann ich verzichten, im Blick auf die Ewigkeit. Denn die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr, steht im Römerbrief. Hans-Peter Reuer schreibt, ein Leben aus Glauben macht einen unsichtbaren Gott sichtbar. Glaube macht sichtbar, wo wir hingehören. Und wie sehr hänge ich an denen? Mose ging mit dem Volk Gottes. Er hat sich an das Volk Gottes gehängt. Glaube an Gott verbindet sich immer auch mit dem Volk Gottes. Es gibt kein gemeindeloses Glauben. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir an Gott glauben, dann binden wir uns immer auch an eine Gemeinde. An das Volk Gottes. Und wie sehr hänge ich auch an denen, wie sehr leide ich auch mit denen, die ärmer sind als ich. Und vielleicht zeigt gerade die Freudigkeit zu geben und auch zu verzichten, wie weit ich wirklich loslassen kann, weil ich etwas Besseres habe. Oder wenn Jesus sagt, gehe und sammle dir Schätze im Himmel in dem Evangelium, da haben sie ja wieder die zukünftige Welt. Wir sollen uns Schätze sammeln, dass wir freigebig geben, jetzt und heute. Weil wir einen kostbaren Schatz um uns Schätze zu sammeln im Himmel. Investition in die Zukunft. Und ich denke ganz bestimmt an die verfolgte Gemeinde. Schließe ich mich dem Volk Gottes weltweit an, das die Schmach Christi trägt und um Christi willen leidet, bete ich für sie und helfe ich mit, damit diese Menschen leben können. Meine Frau und ich, wir beten regelmäßig für bei Open Doors, gibt auch andere Missionswerke, wo Gebetsanliegen rausbringen. Und wenn man das so durchbetet, da wird man ganz klein und demütig und dann werden alle Sorgen, die wir haben, die zerbröseln zu nichts. Wenn man sieht und liest, was diese Menschen durchmachen müssen. Was diese Menschen durchmachen müssen. In Asien, in Südamerika, in Afrika. Und eins ist sicher, wenn diese Menschen ihre Hoffnung nicht in die zukünftige Welt legen, dann halten sie das nicht durch. dann halten sie das alles nicht aus. Sie schöpfen die Kraft aus ihrem Glauben. Ihr Glauben gibt ihnen die Kraft, auszuhalten und zu überwinden und sich auf Jesus zu freuen. Sie haben etwas Besseres und das leben sie. Und das wird sichtbar. Und wenn wir umgeben von Luxus, Bequemlichkeit und Sattsein oft so sehr beschäftigt sind mit unserem irdischen Leben und dem Genießen des Lebens, wenn wir unsere Hoffnung nicht auf Jesus richten und auf die zukünftige Welt richten, nicht darauf legen, dass wir dabei sein wollen und dann auch ausgehen aus dieser Welt, dann werden wir nicht überleben. Dann werden wir wieder eingefangen von der Sünde und eingelullt, weil wir den Blick auf die neue Welt Gottes verloren haben. Oder wir gehören zu denen, die durch diese Welt gehen und keinen Unterschied machen, angepasst sind, Genießer, weil ja die Bibel sagt, wir dürfen genießen und Gott uns alles darreicht und so genießen wir und genießen und genießen. Und vor allem genießen vergessen wir, wo wir hingehören. Und deshalb sollten wir nicht so sehr fragen, was darf ich noch alles genießen, sondern die Frage zu beantworten, was ist meine Hoffnung, was ist mein, wo gehöre ich hin, was ist meine Zukunft? Und dass wir unser Leben so einrichten, dass wir uns mit Freude diesem Gott begegnen, weil mein Leben so aussieht. An was glaube ich wirklich und echt, dass es wert ist, diese Welt loszulassen und mit beiden Armen und fest die neue Welt Gottes zu ergreifen? Verzeiht mir bitte, oder an Welt, auch an die Ledigen unter uns, ist ja auch immer wieder ein sehr praktisches Thema, in gewisser Weise, ist die Kostbarkeit und die Belohnung Gottes so wirklich für mein Leben, dass ich trotzdem zufrieden sein kann und mich zu Gott und seinen Geboten halten kann. Ich fand es interessant, wenn wir in die Bibel hineinschauen, nirgends schreibt Paulus, ihr armen Würstchen, ihr seid so arm drin, sondern er macht uns deutlich und klar, ihr habt Jesus und ihr habt Gott und ihr habt die Ewigkeit und ihr habt die Belohnung, wird groß sein. Ihr seid reich, sagt die Bibel. Ihr seid reich, unendlich reich gemacht von Gott durch seine Person und die Hoffnung der Herrlichkeit und die Belohnung, die auf uns wartet. Und wir fühlen uns manchmal oft so unreich, so wenig beschenkt, so extrem unglücklich. Wir sind reich, deshalb gehen wir voran und deshalb folgen wir auch dem Beispiel Mose. Und weil wir diese Hoffnung haben, weil wir diese zukünftige Welt vor Augen haben, so sprechen wir, ich bleibe auch bei meinem Mann, ich bleibe bei meiner Frau. Das ist es auch, sich zu Jesus zu halten und tot zu sein und auferstanden zu sein für die neue Welt Gottes, wenn das Gott so möchte. Die Welt ändert sich ständig und wir empfinden die Spannung. Der Fluss der Welt ist stark und es reißt alles mit sich fort. Und wir können nur bestehen, wenn wir fest in einer anderen Welt beheimatet sind, wenn wir wissen, wo wir hingehören. Wie kostbar ist uns Jesus Christus und wie kostbar ist uns die Ewigkeit? Darauf müssen wir eine Antwort geben. Sehen wir uns als Menschen auf dem Weg in die neue Welt Gottes? Ist für uns diese neue Welt etwas Besseres, sodass wir loslassen können und frei sind für Gott? Und die Antwort wird unser Leben verändern. Oder Christus ist uns nichts wert. Das ist Glaube, der die Welt überwindet. Das ist der Glaube, der spricht, Christus ist kostbarer als alles. Deshalb hat Mose verzichtet. Und deshalb hat Daniel nicht gegessen, diese jungen Kerle da. Nein, haben sie gesagt, machen wir nicht. Es ging nur ums Essen. War kein ethisches Problem. Es ging nicht um Prostitution, es ging nicht um keine Ahnung was. Dass sie irgendwie Millionen wegschlagen mussten, sondern nur ums Essen. Hätten sie einfach essen können. Warum nicht? Essen wir halt ein bisschen, kein Problem. Es ging nur ums Essen. Aber sie haben gesagt, nein, Gott will das nicht, machen wir nicht. Nein, die Zukunft steht uns offen. Wir müssen Nein sagen zu einer Welt, die uns verführen will, gegen Gott zu rebellieren. Wir müssen uns zu Gott halten und zu seinem Wort und seinen Geboten, um einer Welt zu zeigen, wo wir hingehören, wo unsere Heimat ist. Wir lassen uns nicht einlullen, was immer es sein mag, was immer uns von Gott wegzieht, weil wir etwas Besseres haben, etwas haben, was nicht vergeht. Und das setzen wir einfach nicht aufs Spiel. Es ist uns zu kostbar, es ist uns zu wertvoll. Und wir wissen alle, wie wir mit wertvollen Dingen umgehen. Wir wissen das alle. Und ich stelle diese Fragen auch immer zuerst mir selbst, weil Christentum immer bedeutet, ich muss bei mir selbst beginnen. Und diese Frage kann man auch nie nur einmal jetzt beantworten, für immer und für ewig, dann ist alles geklärt. Es wird uns von Gott jeden Tag immer wieder neu gestellt. Und wir müssen sie immer wieder neu beantworten. Ich weiß, dass es Gott gibt. Das weiß ich. Das glaube ich nicht. Darauf vertraue ich auch nicht, dass das stimmt. Das ist kein Widerspruch für mich. Sondern mir geht es darum, ich weiß das. Sicher, absolut, felsenfest. Durch Glauben, ich weiß das. So wie Petrus schreibt in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 8, und damit komme ich dann auch zum Schluss. Ihn liebt ihr, Jesus, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. So werdet ihr das Ziel eures Glaubens erreichen, eure Rettung. Das ist mein Glaube. Obgleich ich nicht sehe, freue ich mich mit jubelnder Freude auf Jesus, dort dazugehören zu dieser Welt. Und das ist meine und unsere Motivation, der wir alles unterordnen. Wir sind Menschen mit einer Zukunft. Wir sind Menschen, die wissen, wo sie hingehören. Und deshalb verhalten wir uns auch so. Und deshalb verhalten wir uns entsprechend, wie Gott sich das vorstellt. Weil wir das nicht aufs Spiel setzen wollen. Weil wir dort ankommen wollen und mit Freude einem Gott begegnen, der uns mit offenen Armen willkommen heißen möchte. Preis den Herrn für diese Zukunft, die wir haben. Amen.